Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen, willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute ein Mann, der in der ersten Liga der deutschen Comedy spielt. Er füllt riesige Hallen. 40.000 Menschen waren da an einem einzigen Abend schon dabei. Er kann aber nicht nur Menschen zum Lachen bringen, sondern auch zum Singen, wie wir gerade erfahren haben. Da lief nämlich sein Musikprojekt Don't Stop the Music im Fernsehen. Guten Morgen, Bülent Ceylan, ich grüße dich.
Guten Morgen, guten Morgen.
Wir kennen uns schon eine Weile und sagen auch du zueinander, wenn wir nicht im Radio sind. Also machen wir das in der nächsten Stunde auch. Bülent, du bist Comedian, ein, ich nenne dich mal, andere Menschen zum Lachenbringer. Ist es, was du hast, Talent oder Handwerk?
Also ich denke, das ist beides. Also natürlich, glaube ich, liegt das in mir drin, dass ich schon als Kind gemerkt habe, das ist schön, wenn man andere zum Lachen bringt. Das war damals meine Mutter, die sehr traurig war, weil meine Oma gestorben ist. Da war ich 7. Und ich habe mir überlegen müssen, diese Trauer, die schaffe ich nicht. Meine Mutter hat sehr, sehr geweint und war natürlich emotional da, konnte es auch nicht kontrollieren, was ja auch normal ist. Auch vor den eigenen Kindern ist ja klar, man kriegt es dann auch mit. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Und habe dann natürlich verschiedene Figuren schon damals gespielt. Irgendwie so eine Großmutter, die da mit dem Besen reinkommt, wie so eine Hexe. Also ich habe verschiedene Sachen gemacht. Dann auf einmal konnte meine Mutter, das war wie so ein Schalter, dann hat die so gelacht aus dem Herzen raus. Also genauso sie auch so stark geweint, dazu hat sie auch stark lachen können. Und da habe ich gemerkt, das ist super. Und natürlich wusste ich nicht, dass ich da mal Komiker werde oder dass es mir drin, aber ich habe gemerkt, anscheinend, das tut unheimlich gut, andere zum Lachen zu bringen. Und klar, später dann, wie du selber sagst, Handwerk ist natürlich dann auch wichtig, weil man merkt natürlich das Talent. Das sieht man ja oft auch bei Leuten, wenn man sagt, hey, der ist so witzig auf der Party und so weiter. Mhm. Ne? Aber das sind oft dann nicht die Komiker werden, sondern weil die dann merken, auf der Bühne funktioniert es dann doch ein bisschen anders. Das weißt du ja selber auch beim Moderieren. Ne? Viele denken ja auch manchmal, sie können einfach moderieren, aber sie können es einfach nicht oder nicht so gut. Und das merkt man halt, merkt man dann schon schnell. Und da merkt man auch, man muss dann auch viel dran arbeiten, viel Erfahrung sammeln. Und ja, insofern ist beides wichtig, aber ohne Talent geht es auf jeden Fall nicht.
Der Comedian Bülent Ceylan ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur, der Mann, der die großen Hallen füllt. Bülent, wie schaffst du das? Wie beschreibst du deine Shows? Wie kriegst du das hin?
Ja gut, natürlich, das hat so ja nicht angefangen. Es hat ja im Grunde genommen vor 23 Jahren, kann man sagen, angefangen, dass ich dann so offiziell auf die Bühne gegangen bin. Und da war, ich sage dann immer mittlerweile so auf der Bühne, mache ich manchmal auch ein bisschen so einen Witz drüber und sage, ja, das war noch schlimmer als Corona, zumindest mal vom Abstand her. Ja, also da war mehr als 1,50 Meter Abstand zwischen den Zuschauern. Da war wirklich so 20 Leute im 600er Saal oder so, ne? Und dann noch Platzkarten. Und dann sage ich dann immer halt, was ja wirklich auch so ist, die Leute lachen zwar drüber, aber es ist wirklich so, dass du dann sagst, hey, komm doch bitte vor. Und dann ruft dann einer, nein, ich bleibe hier sitzen.
Das ist meine Karte, das ist mein Sitz.
Ja, das ist, und das sage ich dann auch immer so, dann nehme ich das so ein bisschen auf die Schippe und sage, so ist halt der Deutsche. Ne? Wenn er auf Platz 476 reserviert hat, weil er da immer sitzt, dann bleibt er noch heute Nacht das Handtuch noch draufgelegt. Also im Grunde genommen ist es so, dass ich mir wirklich, ich habe 10 Jahre lang gebraucht, um wirklich diesen bundesweiten Durchbruch zu schaffen. Das lag auch daran, dass natürlich in Deutschland so ein bisschen Schubladendenken auch herrscht. Ich weiß noch damals, es gab Django Asyl, der war aber mehr so dann kabarettistisch so mehr angehaucht. Dann gab es den Kaya Jana, der eigentlich in der gleichen Zeit angefangen hat als wie ich. Und das Krasse ist, er sagte immer zu mir, jetzt, wir verstehen uns ja echt gut und da ist keine Konkurrenz in dem Sinne, sondern eher so, ey, also wirklich eine gute Freundschaft. Der sagt dann auch, hey Bülent, du weißt ja, du hattest schon ein Live-Programm, ich noch nicht, aber, habe ich gesagt, du warst halt schneller im Fernsehen. Und das ist das Ding gewesen, also ein Problem für mich im Grunde genommen. Also nicht er selbst, sondern dass es in Deutschland so hieß, okay, wir haben doch schon Türken. Also das klingt jetzt ein bisschen,
es klingt fast schon rassistisch,
aber es ist nicht so gemeint. Also es war einfach so, es gibt doch schon jemanden, der dieses Feld besetzt. Und dann dachte ich, ja Moment mal, aber es gibt doch so viele deutsche Comedians, dann dürfte man ja nur einen deutschen Comedian haben. Also das kann man doch so nicht sagen.
Aber den Türk, den bemühst du ja selbst aber immer wieder, ne?
Natürlich, es ist, das ist in medial ist das natürlich anfangsweise so auch rübergekommen. Natürlich, ich gehe auf die Bühne, mache mich auch ein bisschen drüber lustig, habe einen türkischen Vater, deutsche Mama. Das lag natürlich auf der Hand, dass auch viele gesagt haben, auch Quatsch Comedy Club damals, hey, mach doch da eine Nummer draus. Das trifft, damit bist du sofort präsent, du kannst als Bühnen darüber reden und so weiter. Und dann hat das natürlich so eingeschlagen, dass natürlich das so rüberkam medial, aber wenn man in meinem Live-Programm war, hat man gemerkt, naja, so viel Türkisch, also zum Thema Türkei oder Vater, das sind, sag ich mal, 20%. 80% sind natürlich auch verschiedene, ganz andere Themen.
Welche?
Ich habe ja auch verschiedene Charaktere.
Ne? Ja, du hast zum Beispiel den Momfrid, du hast die Anneliese, ja, den Harald. Wie wichtig ist es, diese verschiedenen Charaktere zu finden, um verschiedene Geschichten zu erzählen?
Naja, es ist zumindest mal sehr abwechslungsreich und den Leuten wurde es nie langweilig. Also für mich war das immer so, oh, 2 Stunden nur Bühlen, Stand-up oder 2 Stunden nur eine Figur, fand ich immer so ein bisschen, oh, das kann sich ziehen. Ne? Mhm. Und ich habe immer, die Leute haben immer zu mir gesagt, also die Fans oder die Zuschauer, die bei mir im Live-Programm da waren, ey, das ist was ganz anderes als im Fernsehen. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass mit Pause 2,5 bis 3 Stunden auf einmal vorbei waren. Die haben dann immer noch Zugabe geschrien, obwohl ich gesagt habe, hey Leute, ich habe länger gespielt, als in Deutschland erlaubt ist. Also
und jetzt ist ja Comedy, Unterhaltung, so ein Bühnenprogramm, da liegen ja so feine Unterschiede drin, Bülent. Über jemanden lachen, jemanden auslachen ist ein großer Unterschied, mit anderen lachen. Was ist deine Prämisse?
Für mich war es immer ganz wichtig, dass die Leute nie vorgeführt werden. Also im Sinne, wenn ich jetzt auch mal einen Zuschauer rauspicke, dass ich den nicht auf die Bühne hole und den sowas runtermache, dass die Leute zwar dann vielleicht lachen, aber jeder sagt, oh nee, an seiner Stelle wär ich jetzt aber nicht gerne. Nee, im Grunde ist es sogar so, dass es bei mir, dass die Leute eher sagen, oh, wenn du beim Bühnen drangenommen wirst, und ein bisschen Humor verträgst, dann wirst du gefeiert. Ne? Also dann, das teilweise haben sich teilweise schon Leute wie gemeldet. Also für mich war es immer wichtig, also das muss aber jeder Komiker oder jeder Comedian für sich selbst entscheiden, dass ich mich nicht über kranke Menschen lustig mache, nicht irgendwie so über Kinder oder irgend sowas. So, da gibt es auch manchmal einen krassen Humor. Das ist alles nicht mein Ding. Ich habe ganz, ganz früher, habe ich mal den, weil ich das gut imitieren konnte, den Papst Johannes Paul, den habe ich mal imitiert.
Mach mal bitte.
Das, aber nur deswegen, weil die Leute immer gesagt haben, ey, den machst du so gut, mach den doch mal. Und dann mit so einem Kirchenhall war das noch technisch noch so. Das war, aber ich habe dann auch schnell genug gemerkt, hey, mach dich doch auch über Religion, das bringt nichts. Ne? Also da irgendwie religiös da oder so. Mach einfach dein Ding. Du kannst natürlich auch halten haben gegenüber Rassismus, gegenüber gewisse Sachen, wie jetzt auch hier der schlimme Krieg, der gerade herrscht. Also du kannst darüber eine Haltung haben und das ist auch wichtig, glaube ich. Also als Komiker, finde ich, muss man Haltung zeigen, aber Religion ist so ein Thema, für viele bedeutet es sehr, sehr viel und ist auch ein großer Halt. Und für mich ja eigentlich auch. Und deswegen habe ich gesagt, komm, da redest jetzt, brauchst du nicht mehr drüber reden.
Über deine Religion, die ja ganz besonders ist. Du bist ein evangelischer Christ, Vater Muslim, Mutter Katholikin. Da können wir gleich noch drüber reden. Was mich interessieren würde, ist, morgen geht's los. Ja. Ne? Du startest mit der Natur, die heißt Lustobjekt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, bist du bis Ende nächsten Jahres unterwegs. Morgen in Fulda geht's los. Kannst du das eigentlich noch? Also ist Comedy wie Radfahren?
Ich kann es noch. Ich weiß, ich war 2 Jahre lang fast zu Hause, also jetzt was Live-Shows angeht, aber ich habe ja schon jetzt Anfang des Jahres jetzt schon mal im Februar, März jetzt schon auch ein bisschen gespielt und ich muss sagen, die Leute sind so, ja, getestet und die Leute sind so abgegangen und du hast gemerkt, die dann da waren, die haben sich gefreut. Es ist jetzt natürlich so, dass natürlich die Menschen jetzt wieder mobilisieren muss, zu sagen, hey, habt keine Angst, es ist alles okay, wir achten auf Hygieneregeln, dies und das, aber jetzt sind ja die Lockerungen so weit, dass man auch keine Maske und keine, also dass wir sogar so weit gehen, dass ab morgen, dass ich wieder Autogrammstunde mache und das habe ich ja die ganze Zeit echt nicht gemacht und wir versuchen wieder den normalen Weg, soweit es geht, eben durchzuführen, dass die Menschen auch das Gefühl haben, hey, es ist okay, wieder zu Live-Shows zu gehen. Es ist auch ganz wichtig, dass man das verkündet, weil die Menschen manchmal noch nicht wissen, findet es statt, findet es nicht statt, wird es wieder verschoben. Ne, das sind alles so auch gewisse Sachen, die man den Menschen jetzt wieder zeigen muss, hey Leute, es ist wieder Tour, ihr könnt wieder zu den Künstlern.
Sag mir mal bitte, wer oder was ist das Lustobjekt?
Also, ich habe mich ja darüber ein bisschen lustig gemacht, weil ja immer die Frauen, Frauen ja oft als Lustobjekt so manchmal, was ich ganz schlimm finde, wenn man das so objektiv dann sieht. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich mich mal zum Lustobjekt. Aber das ist nur so ein Aufhänger. Im Grunde genommen, die Themen da drin in meinem Programm sind dann doch tatsächlich sehr persönlich auch. Also ich jetzt rede zum Beispiel auch über meine Kinder, nicht die Namen, ich erwähne nicht die Namen oder so, aber ich erzähle, was ich alles erlebt habe, auch speziell im Lockdown, wo die Leute, weil ich ja dann auch zu Hause war und gemerkt habe, ach Gott, so viele Kinder habe ich gar nicht gewusst.
Du hast zwei Jüngere und ein Älteres, richtig?
Ja, genau. Ja, und es ist natürlich wunderschön, auch mit Kindern. Ich erzähle da immer diese Sache, wo ich als erstes Mal Lockdown war und der Spielplatz wurde gesperrt. Da kannst du dich noch erinnern, ne? Da waren doch die Spielplätze, die wurden ja wirklich abgesperrt.
Diese rot-weißen Bänder, ja.
Genau, rot-weiße Bänder. Wenn man darüber heute redet, denkt man, was? Es war doch Open Air draußen. Nee, aber trotzdem. So, und da bin ich mit meinen Kindern da vorbei und dann sagte mein Sohn, der ist ja so Grundschulalter, sagt der Papa, komm, lass uns mal rutschen. Und ich so, nee, rutschen geht jetzt nicht, ne? Ist doch gesperrt. Aber ich will rutschen, sagt er, ne? Ist ja Kind. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen das nachts. Und dann sind wir wirklich nachts. Habe ich die geweckt und dann habt ihr Taschenlampe und dann sind wir, ich weiß, es war sehr, also ich habe mich gefühlt wie so ein Krimineller, Marco, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe auch einen Freund angerufen und habe gesagt, hey, ich mache heute was ganz Schlimmes. Und er so, was ist denn? Ja, ich glaube, das ist ziemlich kriminell. Ich so, was? Was machst du? Ich gehe auf den Spielplatz.
Bülent Ceylan ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Bülent 1976, geboren in Mannheim. Ja. Wir haben gerade schon gesagt, eine spezielle, besondere Familienkonstellation. Vater, damals, man darf das sagen, weil es in dieser Zeit so gesagt wurde, Gastarbeiter aus Anatolien, Mutter Deutsch-Ungarin, ne? Das sind die Wurzeln, war schon mal verheiratet und dann du. Was für eine Familie hattest du?
Ja, das war speziell. Man muss dazu sagen, mein Vater war eigentlich sogar politischer Flüchtling, weil er sehr, also damals 1938 geboren, mein Vater, und kam dann 1958 nach Deutschland und dass der Grund war eigentlich, dass er anderer Meinung war, was ja heute auch schon wieder teilweise so ist. Also wenn du anderer Meinung bist, ne, gewisse Sachen, dann.
Was hat er anders gesehen als die Mehrheit?
Er war auf jeden Fall sehr links eingerichtet. Ja, und damals gab es schon so eine Art Militärdiktatur zwischendrin und konnte dann auch lange Zeit nicht in Türkei reisen und war dann erst wieder, als Bülent Ecevit der Ministerpräsident war, das war in den Mitte 70er Jahren, da konnte mein Vater zum ersten Mal nach so vielen Jahren wieder in die Türkei reisen und hat mit meiner Mutter, damals schon schwanger mit mir, meine Mutter erste Mal Türkei-Urlaub gemacht und meine Mutter war total glücklich. Man sieht auch so ein Bild da. Ich habe da merkst du richtig, wie glücklich meine und verliebt die sind. Und und das war natürlich was ganz Tolles und Großes. Und ich glaube, dass ich deswegen auch den Namen gekriegt habe, der Präsident damals, dieser Bülent Ecevit, eben das, so, sag ich mal, eher sozialdemokratischer war und vieles dann wieder lockerer war und mein Vater dadurch die Möglichkeit bekommen hat, in die Türkei zu reisen.
Aber Mutter brachte schon drei Kinder mit. Das ist
das war das Besondere. Ne? Also absolut. Das ist ja das, was viele manchmal nochmal nachfragen. Wie wird's was dein Vater? Weil das ist ja, du musst vorstellen, mein Vater Türke, ja, die türkische Familie hat immer erwartet, auch wenn er dann in Deutschland lebt, dass er da vielleicht dann doch eine Türkin heiratet, ne? Oder zumindest mal die dann türkisch kochen und was weiß ich alles kann. Ne? Also da war halt schon so gewisse Traditionsdenken da, was aber mein Vater überhaupt nicht gefallen hat. Da war er sehr modern in der Hinsicht.
Emanzipierter Kerl, glaube ich, oder?
Ja, du musst dir vorstellen, meine Mutter Hilde hat eine Scheidung gerade. Ne? Sozusagen lebt diese Scheidung gerade durch und hat drei Kinder, zwei Teenager und ein kleines, also die eine Schwester war damals circa 3-4 Jahre alt. So, und die Teenager, also meine ganz große Schwester war damals schon 13, 14 und mein Bruder 11, 11, 12, also wir waren so 2 Jahre Unterschied. Und da kommt dann mal ein türkischer Mann und sagt sich, mir doch scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, wie viele Kinder diese Frau hat. Mir gefällt sie. Sie ist toll. Ich will sie haben. Und das fand ich so super von meinem Vater, weil mein Vater damals noch erzählt hat, deine Mutter hätte 1000 Kinder haben können. Die war so bildschön und so toll, ich hätte sie trotzdem geheiratet. Also, und das ist ja für viele Männer heutzutage, auch jetzt hat ja mit Kulturkreis nichts zu tun, auch, es gibt ja viele auch deutsche Männer, die sagen, ach, die hat schon ein Kind oder so, wo man dann sagt, ja, uns doch nicht schlimm. Hm. Aber das ist für viele Männer schon ein Hindernis, zu sagen, ah, nee, oder haben dann ihre Ängste, die Verantwortung zu übernehmen. Da war mein Vater egal. Mein Vater hat gesagt,
Wie ging denn dieses Wandern zwischen den Kulturen? Also ich weiß, ihr habt Deutsch zu Hause gesprochen. Woher kam ein irgendwie türkischer Einfluss? Wie wurde dieser Teil deiner Familie gelebt?
Naja, mein Vater hat erstmal gesagt, gut, er möchte es ja auch ein bisschen, also als ich dann kam auf die Welt, dann hat er gesagt, naja, er will, dass sein Sohn es auf jeden Fall einfacher hat, als er selbst, weil er hat es ja nicht einfach, er kam nach Deutschland, er hat eigentlich, war intellektuell auch, also wie gesagt, hohen Standard gehabt eigentlich, aber halt konnte das überhaupt nicht hier anwenden und es wurde auch nicht angenommen oder akzeptiert und deswegen hat er wirklich in die Baubranche schwer gearbeitet und. Also er hat echt wirklich hart gearbeitet und dann hat er gesagt, nein, das möchte sein Sohn, dass er das eben nicht hat, sondern dass er da gut Deutsch kann und so weiter. Und mein Vater hat damals auch gedacht, hey komm, ich spreche nicht so türkisch mit ihm, er soll Deutsch aufwachsen, also Deutsch mit deutscher Sprache, damit er da auch Abitur irgendwas, so hat mein Vater seine Vorstellung gehabt. Dass das heutzutage eigentlich ganz gut geht, zweisprachig aufzuwachsen, ne? Und da hatte man aber damals nicht so den Vergleich, also man wusste nicht genau, funktioniert das gut, hat das Kind gute Möglichkeiten oder nicht, das, damals war nicht so die Erfahrung, wie man das heutzutage sagt. Das, ne?
Und dann treffen auch zwei Religionen aufeinander, das haben wir gerade schon angesprochen, der Muslim.
Absolut. Absolut. Und mein Vater war aber da sehr locker und hat gesagt, er feiert da Weihnachten mit, er macht da alles mit, was die Mama immer gerne möchte, auch traditionell. Und mein Vater hat aber trotzdem, als ich älter wurde, mir gesagt, naja, guck, es gibt bei uns aber auch in der Türkei, als Muslim gibt es diese Möglichkeit. Mein Vater hat aber nie was erzwungen. Mein Vater hat gleich zu meiner Mutter gesagt, du lass unser Kind eines Tages, wenn es erwachsen ist, selbst entscheiden, welche Religion es möchte oder überhaupt, ob er überhaupt glauben möchte. Natürlich war das für meine Eltern wichtig, dass man glaubt, aber er sagt, du kannst jetzt nicht sagen, der soll jetzt Muslim sein oder katholisch. Und oft ist es ja so, wenn ich manchmal Türken treffe oder auch arabische Freunde oder so, ne, so im Freundeskreis, also ich habe ja alles Mögliche, ob das jetzt Deutsche oder wie auch immer, aber die dann auch sagen, also oft von der arabischen oder türkischen Seite, ah ja, wenn dein Vater Muslim ist, bist du auch Muslim. Also nee. Ist nicht so.
Und stimmt auch nicht. Warum hast du dich dafür entschieden, Christ zu sein, ein evangelischer Christ?
Ich bin sehr christlich schon aufgewachsen, ne, weil meine Mutter natürlich schon die christlichen Werte da auch natürlich schon, sage ich jetzt mal, das wollte sie schon haben. Sie war jetzt nicht so eine Kirchengängerin, so jede Woche in die Kirche, das nicht, aber es war ihr schon wichtig, so Ostern, Weihnachten und Jesus Christus und so. Und natürlich bin ich damit aufgewachsen, aber ich war für mich selber noch nicht so weit, dass ich sagen konnte, was ist denn für mich so das Richtige. Ich habe alle Religionen, ich habe versucht, den Buddhismus, den Islam, aber irgendwie hat mich dann evangelisch oder christlich am meisten überzeugt für mich und weil ich dann auch eine gewisse Erfahrung gemacht habe, die ich dann zwar auch in meinem Buch da mal als ein Kapitel genauer erklärt habe, weil mich da immer jeder fragt, wie kamst du dazu, aber das soll nicht missionarisch sein oder nicht so, hey, ich bin jetzt der neue Guru oder irgendwas, um Gottes Willen, im wahrsten Sinne, sondern ich hatte wirklich so eine Art, Erleuchtung klingt sehr, sehr krass, ne? Aber ich habe wie so ein Zeichen gekriegt für mich, dass ich sage, okay, jetzt rufst du deinen Freund an, der war übrigens einen guten Freund auch, der Pfarrer, Priester ist ja katholisch, Pfarrer oder Pastor ist, der Antonio, und den habe ich dann angerufen und habe gesagt, hör mal zu, Antonio, und er so, ja, was ist denn los? Ja, ich will mich taufen lassen.
Wie alt warst du? Wie alt warst du?
Das war 2019. Mhm. Also 43, ja. Also ich habe sozusagen vor Corona noch, habe ich gesagt, hat ja keiner damit gerechnet, 2019 noch, aber habe ich mir gesagt, so jetzt. Ich war natürlich in den letzten Jahren schon, also so, sage ich mal, von 2015 bis 2018, 2019 in diesen Jahren, war ich immer so, ich weiß nicht, so, ich brauche irgendwas, ne? Und meine Frau, die ja schon Christin ist, aber die mich dann nicht beeinflusst hat, würde ich sagen. Also im Sinne von, du musst jetzt da auch so wie ich, das gar nicht, sonst hätten wir auch nicht heiraten. Also wir haben gesagt, sie hat immer gesagt, du musst von dir selber überzeugt sein, was ist für dich das Richtige. Mhm. So, und ich habe für mich das so empfunden, ne? Und das war jetzt nicht irgendwie, der letzte war auch mal einer, der mich interviewt hat, der sagte, ja, hast du das aus Integrationsgründen gemacht, dass du dann kriegst, nein, auf gar keinen Fall. Das war einfach für mich selber die richtige Entscheidung.
Bülent Ceylan ist im Deutschlandfunk Kultur der Sohn eines Gastarbeiters aus Anatolien, der im Arbeiterviertel Waldhof in Mannheim aufwächst, macht Anfang der 90er Abitur, beginnt Politik und Philosophie zu studieren. Bülent, das ist ein Werdegang, den man so auch nicht zwangsläufig erwartet, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sowohl Mutter als auch Vater da sehr, sehr drauf geachtet haben.
Ja, und sehr stolz auch waren. Und natürlich, als ich dann gesagt habe während des Studiums, Papa, ich will Comedian werden oder ich will diesen Weg gehen, er so, wie, was? Kann man damit Geld verdienen? Und ich so, naja, anfangs noch nicht. Ich habe damals echt nicht so richtig geglaubt, dass man, ich dachte, okay, Hauptsache, ich kann irgendwie die Miete irgendwie vielleicht irgendwann mal zahlen. Aber es macht mir unheimlich viel Spaß. Und mein Vater hat gesagt, okay, das musst du wissen. Es war schade, also er war schon enttäuscht.
Wie lang gezogen war das schade? Weil diesen Eindruck macht mir das, ne? Also der Junge kriegt eine anständige Ausbildung, der Junge macht Abitur und der Junge fängt an, Politik und Philosophie zu studieren. Und dann wird er es nicht.
Ja, und dann wird das nicht, macht die Zwischenprüfung eigentlich noch ganz gut und es lag sogar schon Aussichten, dass ich dann vielleicht, weil ich mich mit den Professoren von Philosophie auch super verstand, dass ich da auch meinen Weg machen könnte als Dozent vielleicht eines Tages. Hm. Das lag mir sehr am Herzen, dass ich das auch, das war super irgendwie alles. Aber die Comedy war einfach größer und ich habe meine Eltern, die wussten ja, dass ich auch ganz gut die Leute zum Lachen bringen kann. Mein Vater hat mich ja schon auch auf Kleinkunstbühnen dann schon gesehen, also so hier, da und dort mal, wo ich ihn nochmal eingeladen habe. Er hat ja selber auch beim Bewerbungsvideo damals gefilmt auch. Hm. Ich habe gesagt, Papa, du musst mal so ein Video machen, ich muss mich da und dort bei so Festivals bewerben. Da hat er alles unterstützt, hat alles mitgemacht. Er hat ja gemerkt, die Leute sind ja auch auf ihn zugegangen. Er ist so nicht so witzig, das hat ihm schon gut getan. Aber
vielleicht, Bülent, hat er dich gesehen dadurch, dieses Video dadurch und hat gedacht, weil wenn man deine Autobiografie liest, Ankommen, vielleicht hat er gedacht, Mensch, und hoffentlich passiert es ihm nicht wie mir, weil es war mal richtig dünne bei euch.
Ja, das stimmt. Als ich so Teenager war, ist mein Vater bankrott geworden. Und das war natürlich sehr, sehr schlimm, weil du kommst nach Hause und der Kühlschrank ist nicht mehr voll, wie er immer ist. Der Obstteller ist leer, den für meine Mutter das immer sehr wichtig war. Mhm. Das war eine Art Statussymbol, das ich auch in meinem Buch genauer beschrieben habe, warum das so ist. Aber auf jeden Fall, das ist schon schlimm. Dieser Pudding, den du gerne isst, der ist nicht da. Es ist das, viele Sachen sind auf einmal nicht da und meine Mutter so guckt mich ganz traurig an. Und sagt, ja, ich kann jetzt diese Woche nicht mehr, ich muss erst nächste Woche, bis das Geld vielleicht wieder da. Also das ist schon, das kann man sich nicht vorstellen, das ist schlimm, wenn man so diese Existenzängste dann auf einmal spürt. Und mein Vater wollte das auf keinen Fall, dass mir das passiert, was ihm passiert ist. Mhm. Und wenn du Komiker oder Künstlerin bist, gerade jetzt in der Corona-Zeit, also es so schlimm war, wie viele haben da anderen Beruf auf einmal wählen müssen, weil sie einfach irgendwie gucken müssen, dass sie überleben können. Also das war, war für meinen Vater, natürlich gab es damals kein Corona, aber zumindest mal war es trotzdem schwer, damit mal Geld zu verdienen.
Wenn dein Vater dir diese Wachsamkeit vielleicht mitgegeben hat, wenn deine Mutter dir das eine oder andere mitgegeben hat, du hast es auch zurückgegeben, du hast vorhin gesagt, du hast sie zum Lachen gebracht, du bist selbst Dreifachvater, was ist dir wichtig bei deinen Kindern?
Dass meine Kinder wachsen natürlich ganz anders auf. Ne? Sie kriegen die Möglichkeit, einfach, wenn sie sagen, hey, ich möchte jetzt Klavier lernen, klar, kein Problem, Papa zahlt Klavierunterricht. Das ist, das ist so, was heißt nicht selbstverständlich, aber wir versuchen denen das nicht selbstverständlich so, sie so zu erziehen, sondern immer wieder denen bewusst zu machen, dass das, wie sie leben, wie sie aufwachsen, nicht normal ist. Und dass sie das immer zu schätzen wissen. Und ich glaube, meine Kinder und meine Frau vor allem achtet da unheimlich drauf. Und man spürt das auch. Und ich glaube, man kann auch Kindern das beibringen. Also auch die, die jetzt, sag ich mal, wohlhabender aufwachsen, dass sie eine soziale Verantwortung haben gegenüber anderen Menschen. Gerade wenn man das Glück hat, etwas mehr Geld auf dem Konto zu haben als andere, muss man helfen, muss man was tun. Und das größte Glück ist zum Beispiel auch für mich, wenn mein Sohn jetzt schon sagt, Papa, dann übernehme ich die Stiftung, die du, also ich habe
ja eine Kinderstiftung. Deine Stiftung? Hm.
Genau, meine Kinderstiftung. Wenn die so lange hoffentlich hält, dass dann auch meine Kinder sagen können oder auch mein Sohn sagt, hier, ich mache das weiter.
Was machst du genau mit deiner Kinderstiftung?
Wir helfen sozusagen Kindern allgemein, also denen es in Deutschland nicht gut geht. Also ob das wirtschaftlich ist, gesundheitlich, von frühen Stationen, Transinkubator, ne, den wir da mal gespendet haben von ca. 80.000 Euro, wo Kinder, die früh auf die Welt gekommen sind, zum Beispiel irgendwo in Krankenhäusern, wo jetzt die Versorgung nicht so gut ist und die müssen jetzt irgendwo hin mit dem Hubschrauber transportiert werden, dass da nichts passiert während des Transports, da brauchst du einen ganz speziellen Inkubator. Da haben wir schon gespendet, helfen wir, aber auch in der Onkologie, in Kinderonkologie, wir helfen, aber auch Kindergärten, denen, die einfach sagen, hey, wir haben keinen Spielplatz, es zahlt keiner uns diesen Spielplatz, die Rutsche ist kaputt, das ist kaputt, könnt ihr uns da helfen? Wir gucken, wo wir helfen, wir können natürlich nicht überall gleichzeitig helfen, aber wir versuchen immer, das so möglichst gut auszusortieren und immer zu sagen, hey, jetzt helfen wir da, jetzt helfen wir dort. Und ja.
Wenn es um den Spielplatz geht, dann kommst du und sagst, ich helfe mit meiner Kinderstiftung und dann gehen wir mal schön nachts los und machen dieses rot-weiße Band ab und dann gehen wir mal gemeinsam rutschen. Wahrscheinlich Grundaufgabe, Kinder lächeln zurückbringen.
Ja, und es ist so, ich habe Gott sei Dank gesunde Kinder und ich sage mir, das ist ein ganz großes Glück. Und deswegen muss man umso mehr Kindern helfen, denen es nicht so gut geht. Also nicht nur gesundheitlich, auch wirtschaftlich. Und und es ist leider so, deswegen sage ich auch, betone ich das auch immer, nicht da, um nationaler zu wirken oder irgendwie um Gottes Willen, sondern ich sage immer, meine Stiftung ist hauptsächlich für den deutschsprachigen Raum zuständig, weil es gibt genügend Kinder auch in Deutschland, denen es schlecht geht. Und hier kann ich das kontrollieren. Hier weiß ich, wenn die Leute Geld spenden, geht das genau auch dorthin. Ich weiß nicht, ich kann im Ausland, wenn ich da nicht präsent bin, kann ich nicht 100% garantieren. Und ich stehe ja mit meinem Namen, mit meiner Stiftung. Deswegen kümmere ich mich hauptsächlich wirklich nur um Kinder im deutschsprachigen Raum. Das können deutsche Kinder sein, es können Migrationskinder, es ist mir egal, Kind ist Kind, es zählt für mich auch keine Nationalität. Am liebsten würde ich ja gar nicht mehr so drüber reden, über irgendwelche Nationalitäten, sondern würde einfach nur noch sagen, das ist der Matthias, das ist der Hassan, das ist der und der, fertig. Dahin kommen wir hoffentlich irgendwann mal, aber es ist noch ein langer Weg.
Bülent Ceylan ist einer der Top-Comedians in Deutschland und der ist ein Top-Sänger. 2019, Bülent, hast du die Fernsehshow The Masked Singer gewonnen. Ja.
Als Engel. Nee, nie gewonnen, nicht, aber nee, Dritter gewonnen. Aber bis ins Finale.
Ins Finale bist gekommen. Im Engelkostüm.
Ja, genau. Und es ist witzig, dass du das sagst, gewonnen, weil das haben so viele Leute empfunden, dass ich gewonnen habe, weil der Engel so präsent war und so, so vorne war und so besonders durch das, was ich da auch gesungen habe. Das ehrt mich natürlich sehr, aber Max Mutzke hat als Astronaut
richtig
damals gewonnen. Ja,
der Astronaut.
Und genau, und Wahnsinnsstimme, Max Mutzke. Aber wie gesagt, ich habe natürlich so mein eigenes Ding da so gemacht und ich hätte nie gedacht, dass ich das bis ins Finale schaffe und dass das dann auch so eine Auswirkung hat auf meine zweite Karriere fast schon, kann man sagen, weil ich bin so vielen Musiksendungen und eben auch, wie du sagst, Don't Stop the Music, das ist natürlich das Ding in meinem Leben jetzt gewesen, wo ich sage, mega.
Was du jetzt gerade gemacht hast, Don't Stop the Music, um das zu erklären, mitten in Berlin, in einer Schule in Gropiusstadt, Stadtteil Neukölln, hoher Migrationsanteil, hast du es geschafft, Kinder zum Musizieren zu bringen, die sonst noch nie mit Instrumenten einen Kontakt hatten?
Ja, und das leider muss man sagen, dass die das nie hatten. Warum? Weil eben, und das ist nur ein Beispiel von tausenden Schulen, die es nicht ermöglichen können, dass Kinder Musik beigebracht wird, also Instrumente oder die Möglichkeit haben, im Chor mitzusingen. Aber das liegt nicht an den Schulen, sondern es liegt an der Bildungspolitik. Und das ist ja das Zweite an dieser Sendung gewesen, dass es auch irgendwo, was heißt irgendwo, nee, eigentlich auch direkt auch eine Ansage war an die Politik, zu sagen, hey Leute, es kann doch nicht sein, dass ihr 100 Milliarden Euro jetzt in die Bundeswehr, in Waffen, dafür das Geld habt, aber nicht mal eine Milliarde oder was weiß ich in Kindern, bei Kindern einzusetzen, wo es wirklich notwendig ist, weil das ja so viel auch macht, auch mit der Zukunft. Ihr wollt, dass es keine kriminellen Kinder gibt, Erwachsene, dann müsst ihr bei den Kindern anfangen. Und wie kann man das schaffen? Indem man ihnen Möglichkeiten gibt, indem man denen Horizonterweiterungsmöglichkeiten gibt, Integrationsmöglichkeiten. Das ist ja alles wissenschaftlich sogar bewiesen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass Musik hilft für Integration und auch nicht kriminell zu werden. Also das sag's jetzt mal ganz einfach und deutlich. Und das ist und wenn ich dann noch mitkriege, dass es fast 23.000 Musiklehrer oder Musiklehrer in Deutschland fehlen, dann denke ich, was ist hier schiefgelaufen? Warum hat man für vieles Geld und gerade für die Kinder, wo es immer heißt Kinder, ja wo? Mhm. Da werde ich dann, muss ich sagen, ein bisschen zum Momfred, wie meine Figur Hausmeister, da werde ich so ein bisschen aggro, weil ich das nicht verstehen kann, dass wir eine Sendung machen, die natürlich auch eigentlich irgendwie so ein Hinweis ist oder eine Ansage an die Politik, macht was. Mhm. Und ich hoffe, dass da was passiert. Diese Sendung kommt ja Gott sei Dank nochmal auf Kika, wo es auch die Kinder direkt sehen und mitkriegen. Im Mai kommt nochmal 8 Folgen. Und ich hoffe, dass das wirklich da was passiert.
Und lief im ZDF, um das zu erklären. Du hast gerade die Musiklehrerinnen und Musiklehrer angesprochen, die fehlen, und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da mit dabei waren in dieser großen Dokumentation, die viel erklären, die viel einordnen. Deine Rolle war, du warst das Gesicht, du warst der Motivator. Was hast du in diesen Kinderaugen zu Beginn erkannt und was hast du zum Schluss gesehen im Konzerthaus in Berlin bei diesem Auftritt, beim Abliefern?
Ja, das war so am Anfang natürlich, die Kinder waren alle super unruhig. Ich habe gemerkt, boah, es könnte schwierig werden, dass die sich auf irgendwas konzentrieren, sich fokussieren, weil sie natürlich auch, die kommen aus schwierigen Verhältnissen. Da ist bei der einen, zum Beispiel wie die Tabea, da ist die ein Mädchen, ganz tolles Mädchen, aber ganz schlimme Sachen erlebt. Die Mutter ist gestorben und dann mit ihrem Vater wächst sie allein auf und es ist, trifft sie so unheimlich. Das ist ja ganz schlimm, Elternteil so früh zu verlieren. Und also das sind alles so Sachen, vieles, oder ein Vater, der mit seinen Kindern, der eigentlich selber eigentlich auch traurig ist und aber versucht das Beste für seine Kinder. Du siehst also viele Kinder, die Probleme haben, die unruhig sind und so weiter. Aber sich unheimlich freuen, dass da so einer wie ich dann die Schule kommt und denen jetzt Aufmerksamkeit schenkt und sagt, hey, ihr habt jetzt die Möglichkeit, dass wir hier ein Konzert machen am Ende und dass es richtig toll wird, dass ihr Musikinstrument. Und das fanden die total toll und das hat mich selber ein bisschen gewundert, dass so gewisse Jungs auch, ne, auch Mehmet und Hassan und was weiß ich, ja, wo ich dann sage, hey, dass der sich jetzt für die Geige interessiert, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Und sich richtig reinkniet.
Ja, und richtig reinkniet. Natürlich gab es auch Ups and Downs in diesen 6 Monaten. Aber ich habe gemerkt, das tut denen gut und vor allem, und jetzt kommt es, was ganz wichtig ist und was für mich schon Wahnsinn war, dass einige auch besser geworden sind in anderen Fächern, Schulfächern, seit sie bei diesem Projekt mitgemacht haben, seit sie Musik machen. Und da ist, also das ist doch der beste Beweis, dass man Mathe und Deutsch nicht ganz vorne hinstellt, sondern wenn das Musik zumindest auch ganz vorne gestellt wird und dass die Kinder genau, dass man das genauso gleich bewertet, weil ich finde, Musik begleitet unser ganzes Leben. Mathematik ja auch irgendwie, aber ich habe den Satz des Pythagoras nicht so oft anwenden müssen. aber gut, Rechnen gehört dazu und ich will es auch gar nicht runtermachen, Gottes Willen. Aber ich glaube, Musik hilft uns auch besser in Mathe zu werden, besser in allen, auch sprachlich, vom Gefühl her, emotional, von der Empathie Empathie her. Und ich denke, da muss was getan werden. Und ich glaube, die Leute wissen immer noch nicht, auch vor allem die Politiker. Ich meine, wenn damals ein Söder gesagt hat, naja, auch während der Corona, also ihr könnt ja, ihr müsst doch nicht, ihr könnt doch zu Hause mit eurer Frau tanzen gehen, wenn ihr Spaß haben wollt. Zu Hause könnt ihr doch Musik anmachen. Also natürlich, es war eine andere Zeit und es ist Corona-bedingt alles okay. Aber da merkst du schon von dieser Aussage her, dass die überhaupt keine Ahnung haben und nur oft zur Show gehen, zum Theater, weil sie Freikarten kriegen. Das ist einfach so. Viele Politiker gehen eigentlich nur, wenn du siehst die oft nur, weil dann sitzen die dann irgendwann vorne. Ja, und heute ist auch noch der Bürgermeister, heute ist noch der und der. Ich will die auch gar nicht jetzt alle runter machen. Es gibt bestimmt auch darunter viele, die wirklich Kultur das lieben und sich auch mal ein Ticket kaufen. Aber was ich damit sagen will, es ist nicht so der Bezug da. Sie leben so in ihrer Welt. Und ich denke, ja, und wir leben aber auch in unserer Welt, aber wir versuchen, die Menschen glücklich zu machen, sie zum Lachen zu bringen, sie zu amüsieren, Theaterstücke, also da gehört alles dazu. Und ich glaube, Musik spielt in allen, auch bei Filmen merkt man doch, auch wenn man einen Spielfilm anguckt, Musik, was das, ohne Musik, ein guter Spielfilm ohne Musik ist nichts. Also die Emotionen, das macht's ja aus, das macht die Musik aus. Und deswegen, wenn wir das nicht fördern und wenn wir das bei den Kindern nicht fördern, dann haben wir ein riesiges Problem und das ist vielen nicht bewusst. Und das versuche ich eben mit Don't Stop the Music auch ein bisschen den Leuten näher zu bringen.
Der Comedian Bülent Ceylan ist zu Gast. Andere zum Lachen bringen, das ist seine Kernaufgabe. Morgen geht er auf Tour, Luscht, Objekt. Dir ist es auch heute gelungen, Bülent. Wir haben ab und an mal geschmunzelt. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Es war sehr schön. Ja, es hat Spaß gemacht, dass du dir Zeit genommen hast, diese kleinen technischen Schwächen, die wir manchmal hatten. Manchmal hat die Leitung so ein bisschen gezuckt, bitten wir zu entschuldigen. Er ist uns per Internetleitung zugeschaltet gewesen. Bülent, herzlichen Dank, alles Gute.